Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Heute mit Vera Linz
und Tim Wiese. Herzlich willkommen zur ersten Breitbandausgabe im neuen Jahr, in dem eine Frage wieder ganz oben stehen wird. Wie bitteschön machen wir denn jetzt endlich mal das Internet besser? Probleme nehmen wir ja genug mit ins neue Jahr. Gestern erst wurde der große Datendiebstahl bekannt, von dem viele Politiker in Deutschland und Prominente betroffen sind. Aber auch der Diskurs im Netz, die soziale Schere, die durch die großen Tech-Konzerne vorangetrieben wird oder eben deren Gier nach unseren Daten, all das wird uns 2019 wieder beschäftigen.
Ja, und einer, der viel dazu zu sagen hat und jede Menge Lösungsansätze in die Diskussion wirft, ist der US-Informatiker Jaron Lanier. Und mit keinem Geringeren als ihm wollen wir ins neue Breitbandjahr starten. Gleich gibt es das große Jaron Lanier-Interview.
Davor schauen wir uns aber erst einmal den schon erwähnten Datendiebstahl genauer an. Außerdem stellen wir heute einen True-Crime-Podcast aus Australien vor.
Unsere erste Musik kommt aus den USA. Wie immer spielen wir in dieser Sendung Songs, die man kostenfrei im Netz herunterladen kann. Und los geht's mit Mr. Tech aus Iowa, der das folgende Stück aber unter seinem Namen 85 Decibel Monks veröffentlicht hat. Es stammt von seinem aktuellen Album Sliced Beats, das bei dem bulgarischen Digital-Label Dusted Wax Kingdom erschienen ist. Wir hören Dusted Work featuring Mr. Moods and Eric Jackson.
Band, Medien und Meinungen.
Mit Jenny Gensmer und heute aus aktuellem Anlass am Anfang der Sendung. Hallo Jenny.
Hallo.
Tja, Donnerstagabend war es, da ist immer mehr Menschen ein Twitter-Account aufgefallen, der im Laufe des Dezembers im Weihnachtskalender-Stil Daten veröffentlicht hat. Jeden Tag ein Leak über Politiker und Politikerinnen der CDU, SPD, Grüne, über YouTuber, Satiriker oder Journalisten vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nun ist überall von einem Hack die Rede. War es das, Jenny?
Naja, also wenn man von einem Hack redet, indem man sagt, das war eine Person, die Benutzernamen und Passwörter findet und benutzt, um in fremde Accounts zu gelangen, dann ja, natürlich kann man davon reden. Und das ist es, was hier offenbar passiert ist. Da hat jemand Kontaktdaten wie Handynummern und Mailadressen von Politikerinnen und Prominenten veröffentlicht, persönliche Chatnachrichten, Mails, aber auch Dateien wie Videos, Bilder und Ausweisdokumente. Ich habe mit dem Social-Media-Analysten Luca Hammer darüber gesprochen und der sagt, die Daten scheinen aus privaten Cloud-Diensten wie Google Drive, iCloud oder Facebook gekommen zu sein. Und da war entweder jemand sehr fleißig oder hat die Daten aus einem anderen Hack, wie einer Liste von Zugangsdaten zum Beispiel, entwendet.
Also nicht ein ganz großer Hack, sondern wahrscheinlich mehrere Einbrüche, die über längere Zeit gesammelt wurden. Der Twitter-Account, über den die Leaks verbreitet worden sind, ist ja seit gestern Mittag etwa gesperrt. Jenny, weiß man, wer dahinter steht?
Bisher gibt es auch dazu nur Vermutungen. Die reichen von einer politisch motivierten Gruppe, gesteuert aus dem Ausland, bis hin zu relativ konkreten Vermutungen. T-Online und die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel haben gestern mit einem YouTuber gesprochen, der sagt, er habe noch in der Nacht zum Freitag mit dem Hacker gechattet. Der sei selbst YouTuber und dem ginge es nur um Aufmerksamkeit. Aber genau weiß man noch nichts. Zumindest wissen wir noch nichts Genaueres.
Nun sind ja von diesem Datenleak alle möglichen Parteimitglieder betroffen, außer die der AfD. Nun wird auch darüber spekuliert, ob das jetzt möglicherweise Rückschlüsse auf die politische Einstellung des oder der Hacker ermöglicht.
Ja, auch hier können wir nur vermuten, die meisten Daten sind schon sehr alt, also bevor die AfD in den Bundestag kam. Luca Hammer sagt aber, es gebe Hinweise auf eine rechte Gesinnung. Das liege einmal an der Personenwahl, die sich kritisch gegenüber Rechten äußern, und an der Sprache. Da kommen also Wörter vor wie linksgrün, versifft und so weiter und andere Anspielungen und Videos, die von eher Rechten oder Troll-Accounts verwendet werden. Mit der Szene vernetzt scheint der Hacker aber nicht zu sein.
Auch wenn die Daten in eine dieser Chatrooms veröffentlicht worden wären, wäre das sofort explodiert. Also da gibt es einfach so viele Accounts, die auch relativ gut vernetzt sind, die die Daten dann weiterverbreitet haben. Aber das ist alles nicht passiert, sondern es sind halt die Daten veröffentlicht worden und niemand hat es mitbekommen. Und deswegen gehe ich momentan eben davon aus, dass es tatsächlich eine einzelne Person war, die das gemacht hat und keine ganze Gruppe.
Ja, wie organisiert rechte Gruppierungen auf Twitter sind, das hat man in dieser Woche gesehen, nachdem in Amberg vier junge Asylbewerber in trunkenem Zustand Passanten angepöbelt und auch verprügelt haben. Wie ist es dazu gekommen, dass die Debatte im Internet so hochgekocht ist?
Ja, das ist so ein Prozess, den wir in den letzten Jahren ja häufig sehen. Und den hat Eva Horn und Sonja Peter-Anderl, die beiden für Spiegel Online, nochmal sehr anschaulich an dem Fall Amberg gezeigt. Sie zeigen, dass unter anderem an dem Facebook-Eintrag von Ambergs Bürgermeister, der schreibt unter anderem, man dürfe die Tat jetzt nicht verallgemeinern. Und unter diesem Beitrag wurde im Vergleich zu all seinen anderen Posts massiv kommentiert mit Beschimpfungen, Abschiebungsforderungen. Natürlich, Merkel muss weg. Also ein offenbar sehr organisiertes Kommentieren und Stimmung machen, auch in den Kommentarspalten von Medien und auch durch rechte Influencer, die solche Taten gezielt mit Falschbehauptungen überspitzen und deren Posts ebenfalls viele tausendmal geteilt werden.
Also im Prinzip zwei Beispiele aus dieser Woche, bei denen der Diskurs stark von rechts beeinflusst wurde, in einem Fall zumindest mutmaßlich. Ist dieser rechte Digitalaktivismus, wenn man das jetzt so sagen will, eines der Probleme, das uns 2019 noch häufiger begegnen wird oder dem wir uns stellen müssen?
Es gibt Untersuchungen dazu, wie sich im Internet ein regelrechtes Ökosystem von rechtsextremen Trollfabriken und Hasskampagnen und so weiter gebildet hat. Eine davon ist vom letzten Jahr vom Institute for Strategic Dialogue. Also ich denke, ja, das Problem bleibt uns erstmal erhalten, besser gesagt. Aber ich habe das auch Luca Hammer gefragt und der sagt, dass es zumindest nicht so aussieht, als würde sich dieser ganze rechte Aktivismus immer mehr professionalisieren.
Es geht dort eher so einen chaotischen Aktivismus. Also das ist tatsächlich unangenehm. Ich würde es jetzt aber nicht als professionell beschreiben. Also dort geht es eben sehr stark darum, eben Kommunikation zu stören. Es geht jetzt weniger um eigene Inhalte und so, sondern es geht einfach darum, Menschen daran zu hindern, kommunizieren zu können und sich sinnvoll über Themen auszutauschen.
Ja, und dann sagt er noch, es gebe immer mehr Trolle und rechte Aktivisten. Das kann aber auch daran liegen, dass das Ökosystem sozusagen organisch wächst. Das nehmen immer mehr Leute daran teil. Das hieße, die offene Flanke, die ist hier jetzt nicht allein die rechte Propaganda, sondern eben dieses ständige Infragestellen und Zweifel hegen oder eben auch Vertrauen brechen und einschüchtern, zum Beispiel durch solche Leaks.
Also wir merken uns für 2019 nicht nur den Fokus auf rechte Aktivisten legen, sondern auch auf Medienkompetenz, bessere Passwörter und ein besseres Bewusstsein für sichere Kommunikation. Vielen Dank, Jenny, für die Medien und Meinungen. Und die Studie vom Institut für Strategic Dialog verlinken wir auf deutschlandfunkkultur.de. Fog Lake mit I'll Be Around im Deutschlandfunk Kultur.
Breitband Topic.
Er zählt zu den bekanntesten Internetkritikern unserer Zeit, Jaron Lanier. Einen Namen gemacht hat er sich allerdings schon viel früher, nämlich als Pionier der virtuellen Realität. Diesen Begriff hat er ja nicht nur maßgeblich geprägt, sondern er war auch einer der Ersten, der zu Beginn der 80er Jahre im Silicon Valley virtuelle Realitäten technisch umgesetzt hat mit seinem Start-up. VPL Research hieß das damals, hat Lanier damals einen Datenhandschuh gebaut und eine Brille. Das sogenannte iPhone, ja, aber i schreibt sich in dem Fall eben wie die Augen, EYE. Und mit diesem iPhone konnte man damals schon durch künstliche Welten sich bewegen.
Und damals auch glaubte Lanier, das Internet würde automatisch ein Segen für die Menschheit sein, einfach weil Informationen frei fließen können. Das war ja eine Zeit, als im Silicon Valley vom späten Reichtum noch nicht so viel zu sehen war. Da haben Hacker noch naiv im Imbiss über ihren Einstieg ins Computerbusiness diskutiert. Lanier schreibt darüber sehr ausführlich in seinem jüngsten Buch Anbruch einer neuen Zeit, das im vergangenen Jahr hier in Deutschland erschienen ist. Auf Englisch heißt es The Dawn of the New Everything, genau. In dem Buch klingt auch an, warum er zu dem Internetkritiker geworden ist, als den man ihn heute kennt.
Ja, ist ja selbst auch dann in den 90ern aus seinem Startup ausgestiegen, weil die großen technischen Entwicklungen irgendwie nicht mehr in so ein kleines Unternehmen reingepasst haben. Und irgendwie hat er auch für sich festgestellt, dass der für das Silicon Valley typische Männlichkeitswahn, so hat er das beschrieben, der Wirtschaftsführer, ihm einfach nicht so gepasst hat, nicht seiner Persönlichkeit entsprochen hat. Ja, und was dann diese Männer aus dem Internet gemacht haben, das analysiert und kritisiert er jetzt seit Jahren in Vorträgen und etlichen Büchern. Davor hat Jaron Lanier 2014 oder eben auch dafür hat er eben 2014 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen.
Und was ihn nun ganz genau stört an der Entwicklung des Internets, das hat er im Interview mit unserer Kollegin Maike Love gleich zu Beginn noch einmal zusammengefasst. Maike hat Lanier im Dezember in Berlin getroffen, als er die diesjährige Willy Brandt Lecture der gleichnamigen Stiftung gehalten hat und dann auch noch mit dem damals noch designierten Datenschutzbeauftragten Ulrich Kelber diskutierte. Die erste Frage, die Maike Jaron Lanier gestellt hat, lautete, wer denn nun eigentlich das Internet ruiniert hat?
Oh, well, this is controversial.
Das wird jetzt kontrovers. Was das Netz ruiniert hat, ist meiner Meinung nach einfach. Ein schlechter Businessplan. Der Businessplan, der für den Untergang gesorgt hat, heißt Werbung. Aber das ist ein etwas ungenauer Begriff. Mir geht es nicht um Werbung, wie wir sie von Plakaten, von Zeitungsannoncen oder dem Fernsehen kennen. Bei Online-Werbung wird eine Person konstant überwacht. Die so über die Person gewonnenen Informationen werden dann von Algorithmen benutzt, um eine sich konstant verändernde, individuell angepasste Nutzererfahrung zu entwickeln. Die darunterliegenden Prinzipien bedienen sich der Verhaltensforschung, dem Behaviorismus, um eine Art Sucht zu entwickeln und einen Weg zu schaffen, diese Person zu verändern. Die einzige Art, damit Geld zu verdienen, ist, wenn andere Firmen für dieses System bezahlen. Sie glauben nämlich, dass sie die Menschen, die das System nutzen, verändern, modifizieren können. Das gesamte Geschäft basiert auf Manipulation. Dadurch wird alles unehrlich, hinterhältig, heimtückisch und sehr schnell unmenschlich. Viele Menschen zeigen deswegen schon Persönlichkeitszüge, die man von Suchterkrankungen kennt. Für mich ist also ganz klar, das ist das Problem. Und mehr Menschen würden mir dazu stimmen, denke ich. Es gab mal eine Zeit, da galt meine Meinung als radikal. Aber heute würde ich sagen, sie ist ziemlicher Mainstream. Meine
Opinion was considered radical, but at this point I would say it's probably Mainstream.
But what started this? Is this?
Aber womit hat das angefangen? War diese Entscheidung über ein Geschäftsmodell sozusagen die Erbsünde? In Ihrem aktuellen Buch The Dawn of the New Everything geben Sie dafür ja verschiedene Erklärungen. Etwa, dass alles in den 90ern begann. Da fingen wir an, Systeme nicht mehr um Menschen herumzubauen, sondern um Bits und Bytes. Eine andere Erklärung wären libertäre Einstellungen im Silicon Valley.
Well, you know, I think.
Eine Sache ist für mich jedenfalls klar. Das Problem entstand nicht aufgrund eigenmächtiger Entscheidungen nur einiger weniger Chefs von Firmen wie Google und Facebook. Ich denke eher, die Technikkultur und die Technik-Community haben große Firmen praktisch dazu gezwungen, diese Entscheidungen zu treffen. Sie hatten gar keine Wahl. Der Grund dafür sind zwei völlig widersprüchliche Glaubenssysteme, die zu Orthodoxien wurden. Und das ließ nur sehr wenig Raum für Kreativität. Eines dieser beiden Glaubenssysteme ist, dass alles gratis und frei sein sollte. Eine sozialistische Vorstellung vom Internet sozusagen. In Europa fand diese Idee ihren Ausdruck in der Open-Software-Bewegung, die das Betriebssystem Linux hervorgebracht hat, aber auch in den Piratenparteien und vielen anderen Beispielen. Das war also eine Orthodoxie. Und dieses Glaubenssystem für sich alleine hätte ein ziemlich vernünftiges Internet hervorgebracht. Aber leider wurde es kombiniert mit der anderen Orthodoxie, der Anbetung von Götzen, dieser Verehrung von Hightech-Gründern und Superhackern. Es gab da diese Überhöhung ins Gottgleiche von Menschen wie Steve Jobs. Diese Ideen sind einfach unvereinbar. Die einzige Lösung für diesen Widerspruch war das Werbemodell, in dem wir lügen müssen. Wir sagen unseren Nutzern, oh, es ist alles frei und gratis. Teilt, teilt. Es ist alles kostenlos. Es ist gut zu teilen. Und in Wirklichkeit ging es uns nur darum, Geld einzunehmen. Und zwar von anderen Leuten. Die hofften, alle diese Menschen, die Dinge im Netz teilen, zu manipulieren. Alles nur, um ein Business zu schaffen.
Ja, sagt Jaron Lanier im Interview mit Maike Love. Und interessant, wie er das nochmal beschreibt, also diesen großen Geburtsfehler der Tech-Unternehmen, nämlich, dass sie auf dem Versprechen des Umsonst basieren und sich deshalb mit Werbung finanzieren, damit die sich aber eben gut verkauft werden, die User manipuliert, um sie zu einem, ja sagen wir mal, quasi werbekompatiblen Verhalten zu bewegen.
Und das macht Lanier sehr, sehr wütend. Besonders deutlich hat er das auch in seinem vorletzten Buch gemacht. Da ist er richtig radikal geworden. Und so auch der Titel, da zählt er 10 Gründe auf, warum du deine Social-Media-Accounts löschen musst. Und darin rät er tatsächlich allen Nutzern, die sozialen Netzwerke zu verlassen. Und andererseits muss man sagen, liebt Lanier das Internet und darum hat er auch schon seit längerem Vorschläge gemacht, wie man es denn strukturell zum Besseren umgestalten könnte.
Ja, weil er sagt, es muss zu einer Infrastruktur werden, von der eben alle profitieren. Und darum hat Maike Love ihn dann auch gefragt, welche Wege er denn da genau sieht.
It seems to me that really two potential ways forward.
Es gibt jetzt zwei Wege. Der eine ist es, dieser sozialistischen Idee des Internets den Vorzug zu geben. Der andere Weg wäre es, den kapitalistischen oder libertären Pfad zu gehen. Wenn wir uns für den sozialistischen Pfad entscheiden, dann würden wir sagen, das Internet ist gar kein Business. Es sollte eher sowas sein wie eine öffentliche Bibliothek oder wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Also eine öffentliche Institution, die sich durch Steuern und Beiträge finanziert und über demokratische Prozesse verwaltet wird.
I'll tell you what I'm worried about with it. The reason why I haven't come out and advocated that solution
Das könnte funktionieren. Aber diese Idee macht mir Sorgen. Und der Grund, warum ich nicht rumlaufe und für diese Lösung trommle, ist, das Internet sammelt so viele Informationen über Menschen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Facebook mehr über die Menschen weiß, als die Stasi damals wusste. Aber Wissen ist Macht. Und diese Macht wäre so verlockend, dass sie Regierungen destabilisieren würde. Das mag jetzt wie eine extreme Position klingen, aber ich halte sie für realistisch.
That power would be so tempting that I think it would destabilize the government. That might sound like an extreme position, but I believe it's actually a realistic one. So that's so.
Really, because I mean, like,
für die USA könnte das eine Lösung sein. Aber wie stellen Sie sich das auf einer internationalen Ebene vor?
No, I think it wouldn't be a solution. What I'm saying is, I think it would be a disaster.
Nein, das wäre eben keine Lösung, sondern ein Desaster. Wahrscheinlich würde das Netz auseinanderbrechen in einzelne Nationen. Ich glaube, Verstaatlichung wäre eine mögliche Methode, aber eine, die mir Sorgen bereitet. Rechtspopulisten und autoritäre Regierungen werden weltweit immer mächtiger. Und sie könnten so eine Verstaatlichung anstreben. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt da ja diverse Länder, in denen sogenannte starke Männer die Macht übernommen haben. Und einer von ihnen könnte ja sagen, Firmen wie Facebook, Google, sie sollten Teil des Staates werden. Sie sind es ja schon, in China, in Russland auch. Warum denn dann nicht auch in anderen Ländern? Das ist etwas, was mir Sorgen bereitet. Und das bringt mich jetzt zu meiner bevorzugten Lösung. Einige Leute, vor allem die politische Linke, werden damit nicht glücklich sein. Doch ich denke, das ist letztendlich die beste Lösung, selbst wenn sie nicht perfekt ist. Die Lösung ist also, das Netz in ein altmodischeres Business zu transformieren. Ein Geschäftsfeld, bei dem jeder, der etwas nutzt, ein Käufer, ein Kunde ist. Und jeder, der im Netz Informationen bereitstellt, ein Verkäufer. Jeder kauft und verkauft, wie in jedem anderen Markt. Schon heute gibt es ja Dienste, für die Menschen zahlen. Netflix zum Beispiel. Ein wachsender Konzern und ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Eins, bei dem Menschen für etwas bezahlen, das sie theoretisch auch umsonst haben könnten, aber sie finden, es lohnt sich dafür zu zahlen, weil es ihnen einen guten Gegenwert bietet. Es gibt auch diese Meinung, dass dadurch Fernsehen als Genre auf ein neues Level gehoben wurde, eben weil Menschen dafür gewillt sind zu zahlen. Der zweite Teil dieser Idee ist natürlich, dass Menschen entlohnt werden. Wenn jemand einen erfolgreichen Beitrag macht auf Facebook oder Twitter und damit den Wert der Plattform insgesamt erhöht, dann sollten sie dafür bezahlt werden.
Der Internetkritiker John Lanier zu seiner Idee für ein alternatives Geschäftsmodell im Internet, von dem alle profitieren sollen. Schon 2014 hatte er seine Vorschläge zu einem Micropayment-System ja publiziert, weil ihm, wie wir gerade gehört haben, die Verstaatlichung des Internets nun wiederum auch nicht geheuer wäre. Welchen Nutzen diese Bezahlmodelle gesamtgesellschaftlich haben könnten, das hören wir gleich im dritten Teil des Interviews.
Vorher hören wir aber Musik, die kommt vom Kanadier Aaron Powell. Seine aktuelle EP, die heißt Carousel, die ist Ende 2018 auf der Musikplattform Bandcamp veröffentlicht worden. Wir hören jetzt den Song I'll Be Around hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Und weil wir auch positiv ins neue Jahr starten wollen, denken wir darüber nach, wie das Netz ein besserer Ort werden könnte. Die Hoffnung nicht aufgegeben hat der Internetkritiker und Technikpionier Jaron Lanier. Und wir haben ihn zum großen Breitband-Interview getroffen und eben schon gehört, wie er das Geschäftsmodell im Netz gern reformieren möchte.
Er sagt eben weg von der vermeintlichen Gratiskultur, die auf dem Abschöpfen unserer Daten und der Manipulation der Nutzer beruht. Lanier setzt stattdessen auf eine faire Bezahlung für Inhalte und Entlohnung für Daten. Somit wird jeder dann zum Käufer, aber auch Verkäufer. Also das Netz irgendwie so als Marktplatz, so beschreibt er das. Warum er das für die beste Idee hält, das hat er unserer Kollegin Maike Love so erklärt.
It not only distributes power and wealth in a way that we're not seeing right now.
Das würde nicht nur Macht und Reichtum auf eine Art neu verteilen, die wir für unmöglich halten. Es würde auch ein anderes Problem lösen, den Verlust von Arbeitsplätzen aufgrund zunehmender Automation. Um diese künstlichen Intelligenzen zu betreiben, braucht es aber eine unglaubliche Menge Daten. Ein gutes Beispiel ist die automatische Übersetzung vom Englischen ins Deutsche. Sie braucht Millionen Phrasen, die tagtäglich ohne Ankündigung gestohlen werden von Menschen auf der ganzen Welt. Denn damit die Übersetzung modern klingt, braucht das Programm neue Beispiele aus der Popkultur und den Nachrichten. Es braucht Slangbegriffe, es braucht Memes, all diese Dinge, die sich täglich verändern. Also sagen wir im Moment menschlichen Übersetzern, Pech gehabt, Computer machen diese Arbeit ja kostenlos. Aber in Wirklichkeit brauchen wir immer noch Menschen. Wir brauchen sie bloß auf eine andere, auf eine neue Weise. Und deswegen belügen wir sie. Wir tun so, als ob sie keinen Wert hätten und wir sie deswegen nicht bezahlen müssten. Aber wenn wir ehrlich wären, dann müssten wir sie für ihre Arbeit entlohnen. Sie hätten dann eine neue Art von Arbeit, würden ihre Würde behalten und ihren Wert. Diese Idee, alles im Netz stärker in einen Geldwert zu überführen, würde viele Probleme behandeln. Die Konzentration von Macht und Geld bei einigen wenigen, den Verlust von Arbeitsplätzen aufgrund von Automation. Vieles am Internet wird ärgerlich, nervig und problematisch bleiben, denn freie Märkte sind eben so. Aber es ginge im Netz nicht mehr darum, Menschen zu belügen und zu manipulieren. Im Internet ginge es dann darum, für Dienstleistungen zu bezahlen. Das ist nicht ideal, aber es ist besser als das, was wir jetzt haben.
It won't be fundamentally about lying to and manipulating people. It'll be about getting them to pay for the service, which is maybe not ideal, but it's better.
I get the idea that it might be a good idea to take the pressure away from the companies.
Ich verstehe diese Idee, die Manipulation der User als Geschäftsmodell abzuschaffen. Aber es gibt Kritiker wie Evgeny Morozov, die sagen, vielleicht ist es dazu schon zu spät. Vielleicht haben die großen Firmen schon genug Daten gesammelt, etwa für Übersetzungen. Vielleicht haben sie schon genug Beispiele, um grundsätzliche Übersetzungen automatisch anzufertigen. Und sie müssten jetzt nur noch feinjustieren. Dass es also nur so geringe Mengen an aktuellen neuen Übersetzungen braucht, dass es für die Übersetzer schon zu spät ist.
You have to add to this that it might be like too late to join the game.
Well, I mean, there are several ways to address that. One is they might owe a debt for past data.
Das kann man ja unterschiedlich angehen. Eine Möglichkeit ist, dass Firmen eine Entschädigung schulden für bereits eingesammelte Daten. Das ergäbe Sinn. Wenn sie Diebstahl begangen haben, dann sollten sie dafür büßen. Klar, einige Verbrechen verjähren, aber in diesem Fall sollte es Anpassungen geben. Wir reden hier nämlich nicht über irgendwen, sondern über die profitabelsten, wertvollsten Konzerne aller Zeiten. Ich liebe diese Firmen wirklich. Ich weiß, das hört sich jetzt widersprüchlich an, aber ich habe eine Firma an Google verkauft. Ich arbeite im Moment mit Microsoft zusammen. Ich glaube fest daran, wenn wir die Welt zu einem besser funktionierenden Ort machen können, dann ist das auch besser für große Firmen. In einer Welt zu siegen, die du zum Untergang verdammt hast, ist kein Sieg, den irgendjemand wollen kann. Aber genau das passiert gerade. Ich glaube also, die rationale Entscheidung hier ist es, die Welt nicht zu zerstören. Also Schulden zurückzahlen. Es kann natürlich sein, dass es inzwischen unmöglich ist, zu bestimmen, welche Daten wann von wem benutzt wurden. Aber man könnte eine Schätzung machen, eine statistische Version der Wahrheit, die uns hilft zu verstehen, was passiert ist. Der zweite Weg, um auf diesen Einwand von Morozov zu antworten, ist folgender. Wenn wir den Leuten glauben, die gerade so massiv in die Entwicklung von künstlicher Intelligenz investieren, wenn wir den Firmen glauben, die sich am sogenannten Rennen um künstliche Intelligenz beteiligen, dann müssen wir feststellen, in Zukunft werden Daten anscheinend noch wichtiger sein. Und es werden neue Arten von Daten gebraucht.
There's more to be done with data in the future than in the past. And there's a tremendous desire to get new types of data.
Another thing you suggested before is that people should be paid based on their interactions with social media.
Sie sagen, Menschen sollten nicht nur für ihre Übersetzungen bezahlt werden, sondern sogar für ihre Beiträge auf Social Media. Ein spannendes Argument. Aber wenn Menschen für erfolgreiche Beiträge auf zum Beispiel Facebook und Twitter entlohnt werden, würde das dann nicht bedeuten, dass vor allem die Menschen belohnt werden, die schon jetzt Erfolg haben? Die Menschen, die starke Emotionen auslösen, die immer extremere Meinungen bedienen? Könnte das nicht sogar diese Polarisierung verstärken, die wir etwa bei der neuen Rechten, der Alt-Right, sehen und natürlich auch in anderen Sphären?
With this supporting the polarization we see like on the Alt-Right side, but also like in other spheres?
Well, we have a little bit of an empirical test on this,
zumindest dafür gibt es ja schon empirische Forschung. Wir können uns die Art von Inhalten anschauen, die jetzt und in der Vergangenheit in Systemen erschienen sind, die auf Kauf und Verkauf basierten und nicht auf Manipulation. Ich glaube nicht an Utopien. Jedes menschliche System wird für Ärgernisse sorgen, denn Menschen gehen sich nun mal auf den Geist. Also sollten wir nicht so tun, als würden wir mit einem neuen System irgendein Stadium von Perfektion erreichen. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen ärgerlich und existenzieller Bedrohung. Und ich glaube, das, was wir jetzt tun, ist eine solche existenzielle Bedrohung. Dieses System macht Menschen so verrückt, dass wir uns um blöde Metaprobleme kümmern und nicht um die wahren Herausforderungen, wie den Klimawandel. Das Beste, was wir tun können, ist eine Welt zu schaffen, in der wir von dieser existenziellen Bedrohung wegkommen und hin zu einer Welt, die einfach nur ganz normal ärgerlich ist. Das ist möglich. Vor dem Internet gab es ein direktes kommerzielles Modell für Medien. Damals gab es definitiv auch Boulevardblätter, die Gerüchte über Promis publizierten und anderes verrücktes Zeug, um Aufmerksamkeit zu erregen und Auflage zu erzeugen. Es gab auch radikale Publikationen und all das.
Und yet somehow on the whole the mainstream news and mainstream media maintained a grip.
Aber alles in allem konnten sich große Medien halten und die Menschen waren besser darin, den Unterschied zu erkennen zwischen Nonsens und News. Das ist ein Schluss, zu dem alle Studien kommen, die sich anschauen, wie die Informiertheit von Menschen mit dem Aufstieg des Internets abgenommen hat. Und zumindest alle Studien, die ich kenne. Ich habe keine Zweifel. Auch in dieser Welt gäbe es Promis. Aber sie wären sowas wie die Kardashians und nicht diese schrecklichen politischen Sachen. In dieser eher klassisch kommerziell geprägten Welt ging es nicht darum, Leute irgendwo einzupferchen und zu beweisen, dass man sie fundamental verändert hat, wie im Werbemodell.
It's not crucial to put people into a corral and prove that you've changed them in a given way.
Das ist das Gute daran. Solange du dafür sorgst, dass jemand für einen Dienst zahlt, dann spielt es keine Rolle, ob du verändert hast, wie diese Person tickt. Auch da könnte es natürlich Nebeneffekte geben, aber sie sind diffuser. Das wäre keine perfekte Welt, aber eine bessere.
And so it actually is better, not perfect, but better.
Also im Prinzip ein Paradigmenwechsel. Der Nutzer wird nicht mehr als das Produkt gesehen, das eben dann an Dritte verkauft wird. Stattdessen werden dann Inhalte verkauft und Zugänge. Nutzer, ja, die werden dann für ihre Mitarbeit entlohnt.
Ja, interessant ist ja auch der Gedanke der Manipulationsmaschine, als die Linie das Netz im Moment betrachtet. Da ist er ja nicht der Einzige, der das so sieht, dass unsere Daten dazu genutzt werden, Verhaltensprognosen zu erstellen, die man dann gut verkaufen kann. Und die Manipulation kommt dann ins Spiel, wenn versucht wird, die Menschen so zu steuern, dass sie diesen Prognosen auch immer besser entsprechen. Die Frage ist, ob ein Bezahlmodell vor Manipulation schützt.
Naja, und ich frage mich an dieser Stelle, ob er eben damit recht hat, dass uns das Marktmodell grundsätzlich besser eben auch vor extremen Inhalten schützt. Also solche Inhalte, die ja zum einen eben der Manipulation dienen und die eben aber auch das Klima im Netz und der Gesellschaft vergiften. Schon heute sind ja auch Leute bereit, für Verschwörungstheorien ordentlich Geld auszugeben, wie der Erfolg eines einschlägigen Verlages hier in Deutschland ja zeigt. Möglicherweise überschätzt da Linier Near so ein bisschen die regulative Wirkung des Marktes? Und auf der anderen Seite, was ist denn auch mit den Manipulationsversuchen der Firmen, die dann was verkaufen wollen, die mich eben manipulieren, dass ich dann ihre Inhalte kaufe?
Ich glaube, das ist nämlich bei ihm eher der Punkt. Also ich glaube, es ist nicht der Punkt, die Qualität der Information, die verbreitet wird, sondern es geht ihm um diese unsichtbare Manipulation, was du eben auch schon angesprochen hast. Die unsichtbare Manipulation durch das Design der Netzwerke und Anwendungen, da hat er auch 2010 schon drüber geschrieben in seinem Buch Ja, Not a Gadget. Da hat er gesagt, wir brauchen bessere Designs. Damals bezog sich das auf die Anwendung und jetzt bezieht er das natürlich auch auf die sozialen Netzwerke, die halt uns unsichtbar manipulieren.
Es ist auf jeden Fall interessant, dass er ja auch sagt, die Zeit für Utopien, ja, das Netz macht uns alle gleich und es wird uns in eine bessere Gesellschaft führen, dass diese Zeit im Prinzip vorbei ist, weil der Mensch, der steht sich da mal wieder selbst im Wege, wie bei allen anderen großen Techniken der Geschichte auch. Ja, und wenn wir bei den großen Techniken sind, das andere große Thema von Jaron Lanier ist ja die virtuelle Realität, das Thema eigentlich, mit dem er bekannt geworden ist, und natürlich haben wir ihn auch dazu befragt.
Ja, und außerdem wollten wir wissen, was er von der Idee eines dezentralen Internets hält. Die Antwort darauf gibt es gleich hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Io salvo a mi princesa, Gott schütze meine Prinzessin, das könnte der Titel eines spanischen Liebesliedes sein, ist aber das Ergebnis eines kollaborativen Jazzprojekts aus Belgien. Mr. Peel heißt es, gegründet vor mittlerweile über 10 Jahren.
Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur, die erste Sendung des Jahres, heute mit einem langen Gespräch, das wir mit dem Technikpionier und Internetkritiker Jaron Lanier geführt haben. Eben haben wir uns schon mit seiner Idee auseinandergesetzt, wie durch ein anderes Geschäftsmodell Modell, das Netz gerettet werden könnte.
Das große Lebensthema von Lanier ist aber eigentlich die virtuelle Realität. Er ist einer der Pioniere auf diesem Gebiet, galt sogar als Vater des Begriffs Virtual Reality, wobei ein anderer diesen Begriff schon vor ihm erwähnt hat, aber unbestritten ist natürlich seine Expertise.
Ja, wir haben ja auch schon gehört, er hat als einer der ersten zu Beginn der 80er Jahre virtuelle Realitäten technisch umgesetzt und virtuelle Realitäten, die sind auch das Thema seines jüngsten Buches, das heißt Anbruch einer neuen Zeit. Vera, du warst ja davon begeistert.
Ja, weil man ihn so als Mensch erlebt und weil er zeigt, wie aus ganz menschlichen Wünschen heraus diese Begeisterung für Virtual Reality entstanden ist. Er war ja schon als Jugendlicher so getrieben von Einsamkeit. Ein Teil seiner Familie wurde im Holocaust ermordet. Das lag auch so wie ein Schatten über ihm. Seine Mutter starb früh, da war er, glaube ich, 8 bei einem Autounfall. In der Schule war er ein Außenseiter und beim Lesen dieses Buches merkt man schon, wie daraus so eine Sehnsucht nach anderen Welten erwachsen kann, in denen eben auch alle gleichberechtigt sind. Das war ja auch eine Vision von ihm.
Ja, und er hält ja vor allen Dingen auch an dieser Technik tatsächlich fest und deshalb hat unsere Kollegin Maike Larf ihn auch im Gespräch gefragt, was das ist, was ihn da so fasziniert, obwohl ja eben auch virtuelle Realität auch ein Missbrauchspotenzial hat.
Der Grund, warum ich mich in meinem Buch so sehr auf Virtual Reality konzentriere, das ist halt mein Ding. Ich befinde mich in einer einzigartigen Position, um darüber zu sprechen. Und ich versuche, so gut es geht, auch auf die Gefahren und das Missbrauchspotenzial hinzuweisen. Aber ich bin einfach von dieser Technologie begeistert. Ich liebe sie wirklich sehr. Es wäre aber falsch zu behaupten, Virtual Reality wäre die einzige Technologie, die mich begeistert. Ich arbeite ja auch professionell an Technik. Besonders interessiert bin ich an medizinischer Technologie, an der Verwaltung der steigenden Weltbevölkerung und natürlich daran, den Klimawandel aufzuhalten und zu überleben. Ich bin Technologie gegenüber grundsätzlich also sehr positiv eingestellt. Im Moment ist es aber nun mal so, dass Technologiekritik viel stärker gebraucht wird. Man muss eben auf die Herausforderungen seiner Zeit reagieren.
So, one has to respond to what the needs are of their time and place.
You've been critical about the way, for example, Tim Berners-Lee created.
Sie haben Tim Berners-Lee, den Erfinder des World Wide Web, stark kritisiert. Dafür etwa, dass er das Netz so gebaut hat, dass Links nur in eine Richtung funktionieren. Jetzt hat Tim Berners-Lee selbst erst vor kurzem einen Vorschlag gemacht, wie man das Netz reparieren könnte. Ist das Solutionismus? Der Glaube, dass es für alles eine technische Lösung gibt?
Solutionismus ist es auf keinen Fall. Solutionismus ist nur dann eine legitime Kritik, wenn es gar kein Problem gibt, für das es eine Lösung braucht. Es gibt aber ein wirkliches Problem mit dem Internet und es braucht eine Lösung. Tims Projekt heißt Solid und ich habe mit ihm darüber gesprochen. Meine Sorge hier ist eher subtiler Natur. In den letzten Jahren wurde immer deutlicher, dass das Internet die Gesellschaft im Stich lässt, dass es Schaden anrichtet und nur weniges besser macht. Wie man dieses Problem genau angeht, war für viele unklar. Ein Aspekt, auf den sich viele dann konzentriert haben, war Privatsphäre und Kontrolle über die eigenen Daten. Daraus entstanden dann viele verschiedene Projekte. In Europa zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, DSGVO. Solid macht nun eine Menge Sachen. Der Fokus liegt aber darauf, Menschen eine Möglichkeit zu geben, Kontrolle über ihre eigenen Daten zu gewinnen, indem man etwa überprüfen kann, ob ein Server vertrauenswürdig ist, bevor man seine Daten übermittelt. Das ist lobenswert. Aber es geht am Kern des gesamten Problems vorbei. Das Problem ist nicht, dass Daten erhoben werden. Wenn jemand deine Daten nimmt und nie etwas mit ihnen macht, dann passiert ja nichts Schlimmes. Wie die Daten verarbeitet und benutzt werden, da liegt das Problem. Und selbst wenn es eine Methode gibt, den Besitz von Daten zu kontrollieren und den Pfad, den Daten nehmen, und wenn es sogar einen Weg gibt, nur einer bestimmten Nutzung von Daten zuzustimmen, das spielt alles keine Rolle, wenn jemand dann doch diese Daten in einer Art nutzt, die einer Person Schaden zufügt. Ich halte es für unmöglich, alle Eventualitäten zu bedenken, bevor man seine Zustimmung gibt. Ob man also der Verwendung seiner Daten zustimmt oder nicht, spielt keine so große Rolle. Der richtige Weg ist meiner Meinung nach, nicht mehr die schlimmste, schädlichste Nutzung von Daten zu belohnen. Natürlich bin ich interessiert an der Idee, seine eigenen Daten zu besitzen, denn ich will ja darum herum ein Geschäftsmodell bauen. Tim Solid wäre sogar eine exzellente Basis, um die kommerzielle Nutzung von Daten anzutreiben. Es bietet nicht alles, was man dazu braucht, aber vieles. Meiner Meinung nach ist das aber nur ein kleiner Teil von dem, was gemacht werden muss. Und der wichtigste Teil ist es immer noch, die Anreize zu ändern. Denn es sind immer die wirtschaftlichen Anreize, die bestimmen, was in jedem Markt passiert.
John Lanier über seine Sicht auf das Internet und wie es seiner Meinung nach zu retten ist. Unsere Kollegin Maike Love hatte ihn im Dezember zu einem langen Gespräch getroffen.
Und das ganze Interview finden Sie natürlich auch auf unserer sendungsbegleitenden Seite auf deutschlandfunkkultur.de. Dort gibt es übrigens auch die ungeschnittene englische Version, in der Lanier auch die Konsequenzen fehlender Diversität in der Tech-Community nochmal so ein bisschen beleuchtet. Das ist Carry On von Chad Crouch bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Wie alle Musik aus dieser Sendung können Sie auch diesen Track kostenlos aus dem Netz laden. Die Links finden Sie auch auf unserer Sendungsseite auf deutschlandfunkkultur.de.
Breitband Podcast Kritik.
True Crime Podcasts, das ist ein Hype, mit dem wir uns schon öfter hier bei Breitband beschäftigt haben. Ausgelöst wurde er vor 4 Jahren durch den Podcast Serial, eine Geschichte um den Mord an der Highschool-Schülerin Heman Lee. Obwohl sich nun bei der 3. Staffel die Macher gegen die Erzählung einer einzelnen Geschichte entschieden haben und mit vielen Fällen versuchen, dem US-Justizsystem auf den Grund zu gehen, gibt es noch immer eine Welle der True Crime Podcasts.
Was ich sehr spannend dabei finde, in einigen Fällen schaffen die es ja sogar, dass Fälle wieder aufgerollt werden und bringen neue Beweise ans Licht. So ist es auch bei dem australischen Podcast, um den es jetzt geht. Trace heißt der, vom australischen ABC-Radio. Carina Frohn stellt ihn uns vor.
Die Familie der ermordeten Heman Lee außen vor zu lassen, das sei ein Fehler von der Mutter aller True Crime Podcasts Serial gewesen, meint Rachel Brown von ABC Radio.
Serial was accused of leaving the victim Heman Lee glaringly absent. Her brother wrote on Reddit, "You all think this is another episode of CSI, but to us it's our life."
Für sie ein Denkzettel, sei Geschichtenerzähler und nicht Geschichtenwegnehmer. Rachel Brown ist der Kopf, das Herz und die Stimme von Trace. Ohne die Erlaubnis der Familie hätte es diesen True Crime Podcast nie gegeben. Vielmehr werden sie und der Podcast Sprachrohr für die Brüder Adam und Mark James. Deren Mutter wurde 1980 in ihrem eigenen Buchladen in Melbourne ermordet.
Maria James was murdered in 1980.
Seit fast 40 Jahren hängen die Brüder in der Luft, wissen nicht, wer ihre Mutter Maria mit 68 Stichen getötet hat. Eine Frage, die nicht nur die Familie quält.
Some people would say, draw a line in the sand and move on.
Einen Strich drunter machen. Für Ron Idles keine Option. Der Mord an Maria James war sein erster Fall als Ermittler bei der Polizei und begleitet ihn über den Ruhestand hinaus.
He was fantastic working with me and he was kind of my eyes and ears.
Idles hat Rachel Brown bei ihren Recherchen unterstützt, war und ist Augen und Ohren in Polizeikreisen. Ohne ihn wäre sie nie so weit gekommen, war doch die Zusammenarbeit mit der Victoria Police für Brown bisher eher eine Einbahnstraße. Sie gibt Informationen weiter, bekommt aber keine zurück. Vermutlich wählt Brown deshalb den Polizisten als den Beginn ihrer Geschichte aus und nicht die Brüder James.
Ask any ex-homicide cop about their biggest regret. And they'll tell you about the one that got away.
Browns Interesse für den Mord wurde 2013 geweckt. Damals meldete sich ein Augenzeuge bei der Polizei. Er habe einen Priester mit blutdurchtränkter Kleidung gesehen, am Tag der Ermordung in der Nähe von Marias Buchladen. Um die gleiche Zeit herum gesteht Adam seinem älteren Bruder Mark, er wurde von genau diesem Priester und einem weiteren sexuell missbraucht.
Adam says he remembers Father Bongiorno leading him into a room behind the altar.
He told me to pull my pants down.
Ein Pfad, dem die Polizei nicht weiter gefolgt ist. Doch Adam ist kein Einzelfall. Rachel Brown findet weitere Opfer und herzzerreißende Geschichten. Der Podcast schlachtet die nicht aus, bleibt taktvoll und gewährt nur kleine Einblicke. Aber selbst die lassen den Hörer nicht kalt. Für die Brüder ist es aber nicht nur wichtig, ihre Geschichte zu erzählen, sondern Mark James betont auch, dass der Podcast die letzte Hoffnung ist, den Mörder ihrer Mutter zu finden.
Really is a final chance to get an answer as to what happens. In fact, I think that if this podcast doesn't succeed, it's never going to be solved.
Die hohen Erwartungen ins Medium wurden teilweise erfüllt. Zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung und die hartnäckigen Recherchen von Rachel Brown haben dafür gesorgt, dass der Fall gerade erst wieder aufgerollt wurde. Dieses Ziel haben auch der berühmte Vorreiter Serial und The Teacher's Pet geschafft. Letzterer stammt ebenfalls aus Australien.
Lynette Dawson was reported missing by her husband.
Dieser Podcast hat dafür gesorgt, dass für den Mord an der vor fast 40 Jahren verschwundenen Lynette Dawson der Ehemann als Verdächtiger
My friend and crime reporter colleague at the Australian, Dave Murray, called me at 8:25 in the morning. Mate, Chris Dawson's been arrested.
Doch ein Podcast kann auch genau das Gegenteil bewirken. In Dänemark war der Prozess wegen Betrug gegen eine norwegische Frau kurz bedroht. Rechtsanwälte sorgten sich um die Beeinflussung der Richter durch den dänischen Hit-Podcast Die Frau mit dem schweren Koffer. Am Ende konnte das Verfahren zwar regulär stattfinden, doch es wirft die Frage auf, wie viel Einfluss ein Podcast auf den Rechtsstaat haben kann und sollte. Zeugen könnten beeinflusst werden, Erinnerungen sind nicht immer zuverlässige Gefährten. Doch davor hat Rachel Brown keine Angst. Sie ermutigt Medien, ihren Journalisten die Zeit und die Mittel für intensive Recherchen zu geben. Immerhin könne der Podcast die Hörer auf eine ganz intime Weise erreichen und das führe am Ende zu wichtigen Hinweisen in Fällen.
So I think the listener becomes more emotionally invested and that investment is what leads to new leads.
Wenn es um die Art zu erzählen, den Aufbau und den Einsatz der Musik geht, ähneln sich Serial und Trace sehr. Inhaltlich gehen die Podcasts aber jeweils ihren eigenen Weg. Denn im Gegensatz zu Serial ist der Podcast Traced mit dem Ziel angetreten, die Opferperspektive zu erzählen und die Familie in die Recherche mit einzubeziehen. Das schafft für den Hörer eine ungeahnte Tiefe, sorgt dafür, dass man dranbleiben möchte. Das kann aber auch zum Problem werden, denn an einigen Stellen scheinen die Grenzen zwischen subjektiver Erzählung und journalistischer Aufarbeitung sehr stark zu verschwimmen.
Trace, Carina Frohn hat uns den True Crime Podcast vom australischen ABC Radio vorgestellt. An dieser Stelle empfehlen wir natürlich auch nochmal unseren eigenen Podcast. Der wird Ihnen wie gewohnt über den Podcatcher Ihres Vertrauens im Laufe des Nachmittages ausgeliefert und Sie finden ihn natürlich auch in der DLF Audiothek.
Ja, und hier im Deutschlandfunk Kultur geht es nach den Nachrichten weiter mit dem Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt. Unter anderem stellt sie ein neues Buch vor, das Anekdoten aus dem Leben des Dramatikers Heiner Müller erzählt. Der wäre am kommenden Mittwoch 90 Jahre alt geworden. Wir, das sind Vera Linz und
Tim Wiese.
Genau, wir verabschieden uns mit Musik des Kanadiers Lee Rosevere.
Ja, das ist übrigens ein Radiokollege, der für eine kanadische Station Jingles und kleine Musikverpackungen bastelt. Ja, und in seiner Freizeit, da produziert er eben Songs, die andere für Podcasts nutzen können. Damit schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Einen dieser Songs, den hören wir uns jetzt an und der heißt Waiting for the Moments That Never Comes. Schönes
Tschüss.
Wochenende.